Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge. Und heute geht es um das Thema Mountainbike-Trends 2021. Was erwartet uns im nächsten Jahr? Was ist neu? Was ist heiß? Und was kommt auf uns zu? Und dazu habe ich zwei Gesprächspartner in der Leitung. Einmal André Schmidt, unseren Redaktionsleiter vom Mountainbike-Magazin. Hallo André.
Hi, servus.
Und als zweiten Gesprächspartner den Chris Pauls, auch Testredakteur beim Mountainbike-Magazin. Hallo Chris.
Hi.
Ja, fangen wir einfach mal an mit der ganz banalen Frage, was kommt denn auf uns zu im nächsten Jahr, nach diesem zugegeben ja etwas verrückten Corona-Jahr? Wir wissen alle nicht so ganz genau, ob das nächste Jahr nicht auch noch ein ganz gutes Stückchen Corona-Jahr sein wird, aber was hat die Bike-Industrie für uns auf der Pfanne? Kann man da jetzt schon was erkennen am Horizont?
Ja, erkennen kann man natürlich Dinge. Vor allem im E-Bereich oder im E-Mountainbike-Bereich kann man so ein paar Trends rausarbeiten. Da wird Chris garantiert gleich ein bisschen mehr zu sagen können. Im normalen Bereich muss man sagen, verfestigen sich Trends. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas jetzt kommt, was jetzt so ein Gamechanger ist, was jetzt irgendwie nochmal komplett irgendwas ändert. Also 12-fach bleibt, also jetzt im Schaltungsbereich, 29-Zoll-Laufräder haben sich quasi überall durchgesetzt. Also all die Trends, die wir im letzten Jahr hatten, Trends zu mehr Bergablastigkeit, können wir gleich überall nochmal ein bisschen im Detail was zu sagen. All das setzt sich 2021 in Anführungszeichen nur fort. Woran liegt das? Ich glaube, das hat schon auch ein bisschen mit Corona zu tun. Also auf der einen Seite hat es natürlich auch damit zu tun, dass sich einfach jetzt vieles als wirklich gut herausgestellt hat. Also macht man das auch weiter. Das macht ja auch Sinn. Man muss ja nicht immer, also wir sind ja in der Radindustrie oder in dem Radbusiness ja extrem innovations- und fortschrittsgetrieben. Aber manchmal muss man halt auch mal sagen, okay, komm, wenn 29 Zoll jetzt für alle Kategorien gut funktioniert, dann lassen wir das auch.
Kurze Zwischenfrage. Heißt das, dass 27,5 so ein bisschen verdrängt wird oder wäre das
überbewertet? Ja, also es wird, das heißt, es wird verdrängt, es ist eigentlich ja schon lange verdrängt und es gibt immer mal wieder Räder, Pivot stellt gerade heute zum Beispiel ein Rad mit 27,5 Zoll vor, das sind aber inzwischen jetzt die Exoten, also im Prinzip hat sich 29 Zoll über alle Kategorien bis hin zu Downhill durchgesetzt, 27,5 Zoll bleibt so ein bisschen in den kleineren Größen, aber selbst da wird es schon rarer, ja.
Ich glaube, das ist eine ganz schön interessante Neuigkeit, weil ich glaube, die meisten Leute haben das noch gar nicht so ein bisschen so auf dem Schirm, dass 27,5 schon wieder so ein bisschen im Verschwinden begriffen ist. Oder würdest du sagen, es ist tatsächlich etwas, was sich bei Rahmengrößen XSS dann einbürgern wird und da auch verweilt?
Ja, mehr oder weniger schon. Also wie gesagt, im E-Mountainbike-Bereich gibt es nochmal so ein bisschen diesen Trend zur Mixed-Bereifung, also mit 27,5 Zoll hinten, versucht man im Biobereich auch immer mal wieder oder im normalen Mountainbike-Bereich immer mal wieder so ein bisschen. Hat sich da jetzt aber auch noch nicht so wirklich durchgesetzt. Und auch wenn wir unsere Leserbefragung mal angucken, da sind inzwischen weit über 50% auf 29 Zoll unterwegs. Und was die Neukaufabsichten angeht, sind wir da auch quasi komplett bei 29 Zoll.
Ja, man muss natürlich da sagen, klar, dass der eine Trend ist etabliert und man kennt die Mountainbike-Branche und dann kommt wieder der nächste Trend. Du hast gerade das Pivot angesprochen. Die haben jetzt bewusst auf einen 160 mm Enduro gesetzt mit 27,5 Zoll Laufrädern, um halt auch die Wendigkeit auch wieder ein bisschen hervorzuheben und den Fahrer anzusprechen, der auch gerne in den Bikepark geht und halt Sprünge macht und gerne auch mal sein Rad in der Luft querstellt. Also da erreicht man natürlich auch kurze Kettenstreben, ist immer ein Riesenthema gewesen, wird wahrscheinlich auch wieder eins werden, aber aktuell stimmt schon, sind die meisten Räder 29 Zoll und ich glaube, das macht auch Sinn. Ich meine, ich selbst bin groß und habe in steilen Abfahrten nicht so das Problem, dass mein Hinterteil jetzt, wenn ich weit hinter den Sattel gehe, das Hinterrad touchiert, aber bei kleinen Fahrern definitiv immer noch ein Thema, deswegen ganz abschreiben würde ich 27,5 Zoll jetzt noch nicht.
Nein, ganz abschreiben nicht. Es ist ja aber eigentlich auch gut, dass eine Marke wie Pivot dann halt was anbietet. Aber es ist tatsächlich dann, es ist halt die Nische geworden. Was aber gut ist, dass so eine Nische dann noch besetzt ist. Das heißt, derjenige, der 27,5 Zoll fahren will unbedingt, wird seine kleine, aber feine Auswahl dann haben.
Bedeutet dann im Umkehrschluss aber auch, dass so im Durchschnitt das Serien Bike für den Durchschnittsfahrer, sag ich mal, für den Tourenfahrer natürlich auch erstmal schwerer bleibt, weil größere Laufräder auch mehr Gewicht mit sich bringen. Zumindest ein paar hundert Gramm, oder? Im Vergleich zu früher, wenn man so will.
So dramatisch viel ist es jetzt, was das Laufrad angeht, nicht. Aber generell ist es einfach so, dass die Bikes aktuell schwerer werden oder schwerer sind denn je. Das hat mit diversen Trends zu tun, natürlich mit dem Trend zum größeren Laufrad, klar. Das hat aber vor allem damit was zu tun, dass die Bikes generell, was die Ausstattung angeht, einfach bergablastiger sind. Also wir haben selbst, wenn man jetzt mal so eine Kategorie wie Down Country nimmt, die ja auch noch relativ jung ist, das sind ja eigentlich so ein bisschen hochgepimpte Race-Fullies oder Cross-Country-Fullies mit ein bisschen mehr Federweg und ein bisschen stabileren Parts. Selbst auf denen sind Reifen drauf inzwischen, die wir früher an Enduros hatten. Also da sind Maxxis Minion-Reifen drauf oder High-Rollers drauf, also wirklich schwere Reifen. Wir sind bei einer Cockpitbreite von 780 bis 800 Millimetern angelangt. Wir sind bei Felgen eigentlich fast über alle Kategorien bis hin zur Cross-Country hinunter, werden Felgen von mindestens 30 Millimeter Maulweite gefahren. Also auch Nino Schurter fährt Felgen, die 30 Millimeter innen drin haben. Also richtig dicke Dinge. Und all das wiegt bis hin zu den Federelementen, wo halt wir im Enduro-Bereich inzwischen Gabeln, kommen wir später nochmal zu, mit 38 mm Standrohren haben, wo aber auch im Down-Country-Bereich halt 34 mm Standrohr gefahren werden. Also einfach dicke Gabeln, teilweise dicke Dämpfer mit Ausgleichsbehältern, das alles wiegt. Und deswegen liegen wir im Schnitt mit Sicherheit, wenn man es jetzt mal so mit der 26-Zoll-Ära vergleicht, sind wir garantiert aktuell bei ähnlichen Preisgestaltungen locker mal 2 Kilo schwerer pro Rad, ja.
Also falls es die Zuhörer auch interessiert, worum es bei dem Thema Downcountry genauer geht, wir haben einen eigenen Podcast dazu, der noch gar nicht so alt ist, wenn ihr da reinhören wollt und euch informieren wollt, was denn dieser Downcountry Trend ist. Ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Es geht um abfahrtsorientierte Cross-Country-Räder, also Downhill plus Cross-Country. Ich gehe in dem Podcast so ein bisschen immer wieder auf das Argument, dass es für mich eigentlich wie ein klassisches Touren-Fully ist. Bisschen noch abfahrtsorientierter, aber auch deutlich teurer. Aber wenn ihr da reinhören wollt, bitte gerne. Ja, neue Bike-Kategorie, bitte.
Da würde ich noch gern zum Gewicht was hinzufügen. Ich meine, sind ja jetzt schon neue Räder auch gekommen. André, du bist das Dumpy relativ viel schon gefahren. Und ich glaube, das ist schon wieder ein Tick leichter geworden. Ne? Und da kommen wir vielleicht auch auf die neuere Kategorie, die wir noch oder das ist eine neue alte Kategorie. Da wird zum Beispiel ja das Horstlink weggelassen. Das spart ungefähr so 150 Gramm, glaube ich, am Rahmen. Und ich habe das Gefühl, die Rahmenhersteller, dass sie die klassischen Mountainbikes auch wieder versuchen, leichter zu machen.
Ich glaube, über den Rahmen wird tatsächlich wieder gerade mehr versucht. Gerade dieses Thema, was du gerade angesprochen hast. Also man schafft es bei Carbonrahmen immer besser, das vierte Gelenk, sei es jetzt in der Kettenstrebe wie der Horstlink oder sei es in der Sitzstrebe, quasi abgestützte Eingelenker. Man schafft es da immer besser, jetzt das Gelenk wegzulassen. Man arbeitet über flexible Sitze und Kettenstreben. Das spart Gewicht am Rahmen, definitiv. Da ist so ein bisschen ein kleiner Trend tatsächlich da, dass man versucht, da wieder das ein oder andere Gramm zu sparen, was man vielleicht dann wieder in einen bergablastigeren oder einen stabileren Reifen investieren kann. Eine Sache da aber noch ganz wichtig dazu. Höheres Gewicht im Vergleich zu früher, ja, stimmt. Trotzdem fahren sich die Bikes heutzutage bergauf besser, obwohl sie schwerer sind. Warum ist es so? Man hat einfach unglaublich viel in den letzten Jahren in Sachen Geometrie gelernt. Also sind wir früher noch mit 73 Grad Sitzwinkel gefahren?
Nein.
Sind wir da jetzt quasi über den Durchschnitt hinweg bei 76 Grad, teilweise noch steiler. Da wird es mir persönlich dann auch schon fast zu steil. Wir haben das Verhältnis, also einfach die Balance im Rad durch diese längeren Reach-Werte in Verbindung mit darauf angepassten moderat langen Kettenstreben, auch über bessere Hinterbaukinematiken, was auch wieder ein bisschen an 1x12 hängt, weil mit 1x12 kann ich einfach einen antriebsneutralen Hinterbau bauen. Bei Zweifachantrieben ging das nie hundertprozentig, weil ich mich immer auf ein Kettenblatt konzentrieren musste. Das alles hat dazu geführt, dass sich die Bikes grundsätzlich mal, unabhängig jetzt von ihrem Gewicht, bergauf besser fahren. Also, dass man da im steilen Gelände noch bei irgendeinem Rad das Phänomen hat, dass das Vorderrad steigt, das ist tatsächlich ein Phänomen des letzten Jahrzehntes und das gibt's heutzutage eigentlich gar nicht mehr.
Sind ja auch länger geworden, ne? Über die Zeit, was ja auch das steigende Vorderrad ein Stück weit verhindert, wenn ich das richtig sehe.
Die Bikes werden länger aktuell, ja. Also man versucht natürlich trotz allem die Kettenstreben nicht zu lang zu machen. Viele sogar versuchen sie so eng und so kurz zu machen, wie es nur eben geht. Aber die Bikes selber werden einfach durch die flacheren Lenkwinkel wiederum deutlich länger und auch durch den, ja, einfach weil Reach und Oberrohr so viel gewachsen sind in den letzten 2, 3, 4 Jahren, sind die Radstände insgesamt gewachsen. Das heißt, die Räder sind insgesamt länger. Man arbeitet so ein bisschen wieder mit Gabeln, mit kürzerem Offset dagegen. Aber unterm Strich ganz klar, Bikes sind länger geworden, Bikes sind bergablastiger geworden. Per se klettern dennoch eigentlich besser.
Was bedeutet das für den Leser? Für mich zum Beispiel, dass ich das Rad nicht mehr hochkant durch die Tür gekriegt habe. Das ist mir vorher echt noch nie passiert, dass wenn ich ein Rad aufs Hinterrad gestellt habe, um es bei mir auf den Balkon zu stellen, da musste ich bei dem aktuellen Propane Taillis, das musste ich dann querlegen, weil das einfach so lang war, dass es einfach nicht mehr durch die Tür gepasst hat. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Hinterbau. Die flexenden Sitzstreben in dem Fall, ist das eine Sache, die auf kürzere Hüpe also auf kürzere Federwege am Hinterbau beschränkt ist? Wahrscheinlich schon, oder?
Nein, war es früher.
Früher.
Also es war früher eigentlich so bei 100 Millimetern war da eher so Ende der Fahnenstange. Mhm. Es sind auch nicht nur die Sitzstreben, die Kettenstreben müssen auch mitarbeiten, weil es ist nur mal ein Dreieck hinten. Ja. Das heißt, es kann sich nicht nur eine Strebe verkürzen, es bewegt sich alles ein bisschen. Ich glaube, Chris kann da noch ein bisschen was dazu sagen, weil das bei ein paar Bikes auch mal ausprobiert hat einfach. Es kommt jetzt immer stärker auch bei Mehrfederwegen. Also Chris hat das Stumpy, Specialized Stump Jumper angesprochen. Das hat jetzt auch nicht massiv Federweg hinten, 130 Millimeter. Aber da funktioniert es inzwischen problemlos. Ich glaube, ich habe mal so ein bisschen was Leuten hören, dass das Cannondale jetzt sogar bis zum Enduro-Bereich versuchen wird. Also das ist wirklich dann auch bis in die 160 Millimeter Kategorie vielleicht reingeht. Da ist buchstäblich Bewegung drin, ja.
Ja, aktuell Last hat es ja vorgemacht. Ich meine, was natürlich eine Voraussetzung dafür ist, ist ein Carbon-Hinterbau. Ich meine, wir sind jetzt alle keine Ingenieure, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn man Alu-Hinterbau ständig aufbiegt, dass es dann irgendwann auch gerade an den Schweißstellen oder so zu Brüchen kommen könnte. Also wie gesagt, wir sind keine Ingenieure oder Sachverständige, wir können das jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber deswegen sieht man es natürlich größtenteils an Carbon-Bikes und da sogar wie aktuell am Last bis 160 Millimeter hat es, meine ich, hinten. Mhm. Und wenn man den Dämpfer mal rausnimmt, man denkt ja dann, da würde so ein Widerstand kommen. Also jetzt, man federt den Hinterbau mal ein und dann nimmt den Dämpfer raus, dann merkt man wirklich nur ganz leichten Widerstand, während sich der Hinterbau halt aufbiegt. Also da denke ich, ist schon ein Weg zu erkennen und bin gespannt, was da in Zukunft noch passiert.
Last ist ein schönes Beispiel, wollte ich sowieso ansprechen. Das Bike heißt nochmal, ist das Glen?
Nee, Tavo.
Tavo. Super leichtes Enduro-Bike. Ist das auch ein Trend oder ist das eher herausragendes Streifenlicht?
Ein herausragendes Enduro-Bike, aber da können wir vielleicht auch irgendwann die Überleitung zum E-Bike finden, weil wir haben unser Mechaniker Jens Kraft, der ist auch ziemlich hart am Gas, was Mountainbiken angeht, und er hat dieses Jahr mal zu mir gesagt, also so ein Tavo ist mir eigentlich zu leicht auf dem Trail. Das liegt nicht satt genug. Das ist wegen, also Räder sind schwerer geworden, ja, aber das bringt auch was. Man hat immer gut Druck auf dem Vorderrad und kann Kurven und alles natürlich auch aggressiver fahren. Und das Material und Reifen, die geben das natürlich auch her. Und wie André auch sagt, also berghoch sind auch die Kinematiken mittlerweile echt so effizient geworden, dass man klar noch mehr Gewicht mit rumschleppt und auch die Reifen immer wieder beschleunigen muss. Da ist es so ein Thema, wie schwer darf der Reifen sein? 1000 oder 1200 Gramm bei einem Enduro, also 1250 bei dem neuen Schwalbe Betty, Big Betty, finde ich schon sehr viel, um hier einfach durch die Gegend zu rollen. Mhm, aber sind natürlich Themen, die gerade präsent sind.
Ist halt ein hochpotenter Reifen dafür. Also man muss einfach wissen, so ein bisschen, was man, oder man muss schauen, was man wirklich will. Und definitiv, es gibt auch zu leicht, klar. Also wenn ich natürlich das ein Enduro wie jetzt das Last, was natürlich auch extrem teuer ist, also da ist einfach auch unglaublich viel Entwicklung in den Rahmen eingeflossen, deswegen muss man da auch schon einen stolzen Preis bezahlen. Wenn ich das jetzt wirklich eher so als Touren-Enduro sehe, mit ein bisschen mehr Federweg, dann finde ich das geringe Gewicht natürlich super. Wenn ich da maximale Bergab-Performance haben will, die ich vielleicht von einem Enduro ja auch erwarte, dann will ich gar nicht sagen, dass das Rad schlecht ist. Überhaupt nicht. Das ist ein ganz tolles Bike. Aber da glaube ich schon auch, dass es den einen oder anderen Fahrer wirklich gibt, der sagt, boah, mir fehlt da so ein bisschen, mir fehlt wirklich das Gewicht. Wäre das ein Kilo schwerer, wird es satter liegen.
Wir kriegen gleich die Kurve zum E-Mountainbike, Chris. Noch eine kurze Frage. Vor 5 Jahren noch sehr exotisch. Mittlerweile sieht man es öfter mal. Sind stahlgefederte Hinterbauten ein kleiner Trend, den man ausmachen kann?
Soll ich dazu antworten?
Wer auch immer ja, möchte.
Ja, es gibt natürlich mehr und die meisten Hinterbauten werden auf beide Kennlinien optimiert. Das heißt, der Luftfederdämpfer ist ja progressiver und der Stahlfederdämpfer ist linearer. Das heißt, der Hinterbau muss schon etwas anders agieren. Also die Hebelverhältnisse müssen etwas anders angeordnet sein. Zum Teil kann man es sogar umstellen. Also es gibt dann eine Coil-Position, also Coil für Stahlfeder, oder eine Air-Luftposition, wo man den Dämpfer einhängt. Es ist natürlich immer so, den Luftdämpfer kannst du sehr gut einstellen auf dein Fahrergewicht, weil du halt Luft ablassen kannst oder aufpumpen kannst, wenn du schwerer bist. Und beim Stahlfeder musst du die ganze Feder wechseln ab einem gewissen Bereich. Und das ist immer eine Mehrkosten. Und natürlich ist ein Stahlfederdämpfer auch schwerer. Schön. Also ich würde mal sagen, 300 Gramm muss man da schon mitrechnen. Und ich finde, immer so ist meine persönliche Meinung, ist, ich komme sehr gut klar mit zum Beispiel einem Fox X2 Dämpfer, der hat auch ein relativ großes Volumen, spricht super fein an und man spart sich natürlich im Vergleich zu einem, sag ich mal, herkömmlichen Stahlfederdämpfer noch immer ein bisschen Gewicht.
Wobei ich da
es gibt auch viele Hersteller, die einfach auch sagen, wir haben das Rad für Luftdämpfer entwickelt, damit funktioniert es, mit Stahl funktioniert es nicht.
Ja,
Weil du tatsächlich dann einfach einen zu linearen Hinterbau hast. Du kannst natürlich bei dem einen oder anderen Stahlfederdämpfer da auch wieder die Dämpfung dann hochziehen, also die Dämpfung des Dämpfers selbers, indem du den quasi straffer machst. Dann hast du den Vorteil halt auch wieder nicht. Also das muss schon zueinander passen. Jetzt einfach sagen, ich hätte mein Rad gern ein bisschen feinfühliger, ich baue einen Stahlfederdämpfer rein, wird in den meisten Fällen nicht gut funktionieren, weil du dir den Hinterbau damit einfach zu linear machst. Der wird dir dann bei mittleren Schlägen wahrscheinlich einfach schon durchrauschen. Und das ist eigentlich was man so heutzutage. Früher hatte man das ganz viel, heutzutage will man das eigentlich bei einem Bike auch nicht mehr haben. Man will diesen Gegendruck haben. Manche sprechen da immer so von diesem Wort Pop. Also dass man sich mit dem Rad halt auch so ein bisschen aus der Kurve rauspoppen kann, oder dass man bei sich quasi an jeder Wurzel so ein bisschen in den Bunnyhop ziehen kann. Also dass man so ein lebendigeres Fahrgefühl einfach beim Hinterbau auch hat. Und da besteht die Gefahr bei einem Stahlfederdämpfer immer, dass der den Hinterbau so ein bisschen, ja, nicht tot macht, aber einfach zu weich macht und dass der diesen Pop einfach rausnimmt.
Das schluckt halt dann sehr viel weg, ja.
Ja, er ist natürlich super feinfühlig, wie du sagst, auch auf kleinere Schläge und so weiter. Man kann natürlich gut, wenn man jetzt ein Fahrwerk hat, was sehr, sehr straff ist, und man damit nicht so zufrieden ist, kann man durch einen Stahlfederdämpfer natürlich auch an Performance gewinnen. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall immer wert und ich würde auch nicht davon abraten, aber man hat natürlich immer ein Mehrgewicht.
Nee, die Frage zielt ja auch eher darauf ab, ob es generell auch bei Neuentwicklungen die Hersteller tatsächlich sagen, nee, das Rad entwickeln wir als stahlgefedertes Bike oder so.
Selten.
Eher selten, ja.
Aber der Trend ist da, dass sie sagen, du kannst beides fahren und sogar so, dass man durch einen anderen, wie gesagt, einen anderen Einbaupunkt des Dämpfers sogar noch darauf
hin. Das ist so ein kleiner Trend. Den finde ich dann auch sinnvoll. Also da wirklich zu sagen, okay, wir machen eine zweite, biegt natürlich auch wieder ein paar Gramm mehr, aber wir machen einfach noch ein zweites Dämpferauge. Quasi, also nicht Dämpferauge, in dem Fall das Auge vom Rahmen, dass du einfach zwei Möglichkeiten hast, das Linkage so anzupassen, dass es entweder auf den Stahlfederdämpfer passt oder eben auf den Luftfederdämpfer. Ein Rad so zu entwickeln, dass es ohne diese Möglichkeit für beide funktioniert, würde ich jetzt mit meinem Laien-Ingenieurwissen sagen, ist schwierig, weil dann bleibt es immer ein Kompromiss.
Ja. Bevor wir jetzt zu den E-Bikes kommen, möchte ich noch ganz kurz einklinken. Es gibt jetzt auch ein System, mit dem man Stahlfedern sozusagen sehr feinfühlig tunen kann. Ich glaube, im 5 LBS-Bereich, das nennt sich Spring Dex, ist ein kleiner Kunststoffring, der in die Feder eingebaut wird und diese schrittweise so ein bisschen den arbeitenden Bereich begrenzt. Eigentlich wird die Feder verkürzt. Dadurch kann man den Bereich aber sehr feinfühlig einstellen und schon fast an eine Tuning Variabilität von einem Luftfederdämpfer rankommen. Aber das nur am Rande. Zu den E-Bikes. Da war ja jetzt eigentlich immer erstmal alles geht. Die Räder haben einen Motor, man kann die so schwer bauen, wie man eigentlich möchte, so auch vor allen Dingen auch auf die erhöhten Belastungen durch höhere Geschwindigkeit, höhere Laufleistungen robuster bauen, dementsprechend auch mit schwereren Teilen. Geht das so weiter?
Ja, ich meine, schwerer sind sie eigentlich schon geworden mit der Systemintegration des Akkus quasi. Und das habe ich persönlich damals auch nicht direkt immer für gut empfunden, weil die Räder wirklich damit erstmal ein, zwei Kilo schwerer geworden sind gefühlt, weil der Aufsetzakku, der saß einfach auf dem Unterrohr und der hat dann, das Unterrohr musste nicht irgendwie riesig konstruiert werden und aufgeschnitten werden und jeder kennt den Satz wahrscheinlich schon, ein rundes Rohr ist stabiler als ein aufgeschnittenes und deswegen muss natürlich so ein aufgeschnittenes auch eine dickere Wandstärke haben, also da kommt natürlich schon viel des Mehrgewichts her, was die E-Bikes jetzt haben. Und wie du sagst, immer schwerer, egal wie schwer, würde ich gar nicht sagen. Aber derzeit sind wir an einem Punkt, wo normale E-Bikes mit Bosch-Motor oder auch Shimano natürlich schon schwerer geworden sind. Das liegt natürlich aber auch an den dickeren Akkus. Wir sind jetzt mit Bosch bei 625 Wattstunden und Shimano aktuell bei 630. Specialized verbaut zum Beispiel ein 700er, Stevens ist glaube ich bei 720 und der Trend geht schon zum größeren Akku. Die Motoren sind natürlich auch stärker geworden, 85 Newtonmeter haben Bosch und Shimano, 90 gibt Prose an, da wird natürlich auch viel Akku benötigt, um lange zu fahren. Und dann auch Reifen sind schwerer auch da geworden, Gabeln, oft sehen wir jetzt die beiden neuen, die wir schon angesprochen haben, Federgabeln 38 oder Sepp, die meiner Meinung nach auch wirklich eigentlich für den E-Bike-Bereich konstruiert worden sind. Also ich glaube, ein Enduro-Fahrer hat nicht wirklich danach gefragt. Und deswegen sind E-Bikes momentan echt schwer. Also 24 Kilo ist fast normal, das geht bis hoch auf 26, aber das spürt man am Fahrverhalten natürlich enorm. Also das zieht bergunter. Das Gewicht muss schon echt gut zentriert sein, dass es sich trotzdem immer noch einigermaßen agil fährt. Ja, es ist ein bisschen eine Rückwärtsbewegung, sage ich mal. Ganz am Anfang waren die E-Bikes auch sperrig und schwer, dann wurden sie ein bisschen leichter und jetzt werden sie wieder schwerer.
Die beiden Federgabeln, die du erwähnt hast, jetzt gerade im Nebensatz, geh noch mal bitte kurz drauf ein, was ist das genau?
Ja, im Grunde Fox sagt ja immer, die Namensbezeichnung von Fox 36, 34 ist ja immer der Durchmesser der Standrohre. Mhm. Und die neue Gabel heißt 38, das heißt, die hat einen 38 mm Durchmesser in den Standrohren und ist einfach steifer, stabiler und soll halt den Anforderungen des aggressiven Enduro-Fahrers gerecht werden oder aber auch dem E-Bike gerecht werden. Und meiner Meinung nach, die passt natürlich optisch sehr schön in so ein dickes E-Bike rein mit dickem Unterrohr. Und ja, RockShox hat das Gleiche gemacht, ist mit der Zepp da an den Markt gegangen. Die hat auch 38 mm Standrohre. Und genau, die werden natürlich sehr stark auch über die Enduro-Fahrer von den Enduro-Fahrern verwendet. Aber man hört schon von vielen, und so geht es mir selber auch, mir, dass eine 36er Gabel, also eine kleinere, oder auch die Lyric von RockShox für das meiste, was man fährt, ausreicht. Und das sind schon Mini-Downhiller, die man da mittlerweile hat mit 180 mm Federweg. Da kann man echt in den Bikepark gehen. Und auch wieder hier, eine 38er oder eine Zepp sind 200 bis 300 Gramm schwerer als eine 36er oder eine Lyric. Und beim Biobike, um es so zu nennen, will ich natürlich immer noch Gewicht sparen. Beim E-Bike ist es egal.
War das nicht sogar der Markus Klausmann, der gesagt hat, dass die Gabel irgendwie mit 38 mm Standrohren schon irgendwie drüber sind für ihn? Ich glaube,
ja, das hat er gesagt. Er hat ein bisschen in Richtung Zepp tendiert, weil die so 50 bis 100 Gramm leichter ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, der Markus ist auch mit RockShox ein bisschen verbandelt. Von daher könnte das Urteil auch daher führen.
Ja, also man muss dazu noch so ein bisschen sagen, ich fahr die 38 jetzt selber im Enduro seitdem sie rausgekommen ist, bin da auch super begeistert von. Sie funktionieren tatsächlich ein Ticken besser, weil jetzt mal unabhängig von der Steifigkeit, weil das Innenleben halt auch ein bisschen größer ist. Das heißt, der Ölfluss ist ein bisschen erleichtert. Die Dichtung kann ein bisschen größer ausfallen. Alles ist auch innen drin etwas größer, etwas massiver und funktioniert dadurch besser. Ob man das wirklich spürt, boah, es ist ein Hauch besser, definitiv. Oder ich bilde mir ein, es zu spüren. Auf der anderen Seite spüre ich natürlich auch die Nachteile. Also ich spüre einfach, ich habe da vorne 300 Gramm mehr Gewicht. Das heißt, man merkt das so, wenn man das Vorderrad hochzieht, dass da einfach, dass die ganze Front wird einfach schwerer. Und da muss man schon zum Bunnyhop oder so, muss man einfach wieder ein bisschen mehr dran reißen. Man gewöhnt sich dran, aber es kann auch ein Nachteil sein. Und was auch noch ein Nachteil sein kann, ich spür's jetzt bei mir nicht, aber wenn man wirklich leicht ist, also jetzt wirklich leicht, so 65 Kilo und noch ein bisschen weniger, dann kann das auch sein, dass die Gabeln zu steif wirken. Die Fox vielleicht noch nicht, die ist nicht so brutal steif, aber die Zepp ist richtig, 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 richtig steif. Das ist natürlich für schwere Fahrer mag das super sein. Für leichtere Fahrer sind die Gabeln vielleicht wirklich ein Tick too much. Wahrscheinlich müsste man dann, wir sehen jetzt ganz viele Enduros, die wir jetzt im Test hatten vor kurzem, die waren bis auf eins alle mit einer 38 mm Gabel ausgestattet. Vielleicht muss man da als Hersteller auch schon wieder überlegen, dass man sagt, okay, komm denn in den Rahmengrößen XS und S machen wir lieber eine 36 rein. Bei M darf der Fahrer wählen. Weiß nicht, ob das realistisch ist im Handel. Man kann wählen zwischen 36 und 38 oder halt Lyric oder Zepp. Und ab Größe L, wo Fahrer ja in der Regel dann einfach auch schwerer sind, wer größer ist, ist schwerer. Ab da verbauen wir dann die größeren, die dickeren Gabeln. Das wird für mich Sinn machen. Ob das logistisch für die Hersteller Sinn macht, sei dann mal dahingestellt. Mal abwarten, vielleicht greift ja jemand die Idee auf.
Ja, also bei der 38 bin ich auch, also ist natürlich super, dass es die Gabeln gibt, gerade auch für schwere Fahrer. Also ich wiege so um die 80 Kilo, stell dir vor, du wiegst 100 Kilo, dann ist natürlich eine höhere Steifigkeit echt, bringt dir da wirklich was. Und für die Leute ist es wirklich empfehlenswert. Eine Anekdote, ich war dieses Jahr auf der Rocky Mountain Präsentation am Samerberg und da wurde das neue Altitude vorgestellt, was auch in einer Version mit einer 38er ausgeliefert wird, aber für die meisten Fahrer stand halt die Version mit der 36er zur Verfügung, für mich auch. Und eigentlich bin ich dann immer so, ah fuck, wir sind im Bikepark, ich will eigentlich Hubraum haben, ne? So nach dem Motto. Und den ganzen Tag, klar, ist es jetzt nicht der Bikepark, wo es permanent scheppert, sondern auch viel mit Anliegern und so weiter, aber den ganzen Tag habe ich wirklich nichts vermisst und muss wirklich sagen, die 36er ist eine super Gabel. Wer die hat, mit der Crypt 2-Kartusche vor allen Dingen, also der kann zufrieden sein.
Trends im Bereich EMTB gibt es aber auch, oder? Also du hattest vorhin gesagt, es wird irgendwie wieder ein bisschen schwerer, aber es gibt ja auch einige Hersteller, die versuchen, so ein bisschen dagegen quasi zu halten.
Den Gegentrend, genau. Also das ging eigentlich so richtig Anfang dieses Jahres los mit, das war noch vor Corona, man kann es kaum noch glauben. Das war im Januar, durfte ich den Winter entfliegen, buchstäblich, und nach Südafrika. Und da gab es die Präsentation des Specialized Levo SL, und Chris kann gleich da auch noch ein bisschen zu sagen, weil er ist das Rad jetzt auch gefahren. Und das ist für mich schon ein, ich habe das Wort ja am Anfang mal gesagt, ich weiß nicht, ob das ein schönes Wort ist oder nicht, aber das ist für mich echt so ein Game Changer. Also da passiert nochmal was. Das Rad wiegt, Chris, ich weiß nicht, mit wie viel ihr es jetzt gewogen hat. Uns wurde damals gesagt, glaube ich, 17 Kilo.
17,4 in der S-Works-Version, die hatten wir nicht im Test, sondern wir hatten die Expert-Version mit 17,8.
Okay, aber immerhin, weil wir haben gerade über 24 Kilo gesprochen. Jetzt sprechen wir über 17, irgendwas.
Größe L.
Wir haben Enduros getestet, die jetzt im Schnitt über 14 Kilo wogen. Also da merkt man schon, dieses E-Bike rutscht viel, viel näher an das klassische Bike heran, als an das klassische E-Bike jetzt. Aber es hat natürlich, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zu, es hat halt viel, viel weniger Power.
Ich muss das nochmal ganz kurz in Markus Lanz Art zusammenfassen. Wir reden tatsächlich von 3,5 Kilo Abstand zu einem Enduro, vom E-Bike sozusagen zum Enduro.
Ja, sagen wir 4.
Also 14 zu 17,4 ist ja schon, sind 3,5 Kilo. Ja gut, sagen wir 4. Ist trotzdem, ja,
aber wir hatten auch Enduros im Test, die über 15 Kilo jetzt wogen. Also das ist vom Fahrverhalten dann deutlich näher daran, wobei das Levo SL jetzt kein E-Enduro in dem Sinne ist. Also es hat jetzt keine 180 mm Federweg, sondern 150, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also es ist jetzt auch nicht das brachiale Backup-Fahrrad. Aber, und das ist definitiv das Entscheidende jetzt erstmal, es fährt sich vom Handling her wirklich fast wie ein normales Rad. Auch da wieder alle verspielten Sachen, wie mal das Vorderrad hoch, das Hinterrad um die Ecke geschmissen und so. All das, was mit dem EMTB, mit dem klassischen EMTB definitiv alles geht, aber ganz schön Kraft kostet, geht damit spielerisch leicht, verhältnismäßig.
Ja, das stimmt. Also wir fahren ja doch relativ viel hier jetzt auch im Matsch. Wir sind ja schon im Winter angelangt. Fahren wir auch viel E-Bike und wissen auch, das satte Fahrgefühl, die Federung spricht viel, viel satter an, weil das Gewicht vom E-Bike halt auch viel höher ist und auch der Druck auf dem Vorderrad in Kurven ist natürlich ganz anders und das bringen die Light-E-Bikes natürlich schon auch mit. Und das ist der wesentliche Vorteil. Also nochmal zurück zum Tavo von Lars, was sich eigentlich fast für viel zu leicht anfühlt. Und das ist ein Vorteil, den die Light-E-Bikes noch mitbringen und trotzdem natürlich einen Motor an Bord haben und im Vergleich zu einem Enduro. Deswegen, wie du auch sagst, André, ich sehe da schon auch einen Game-Changer. Ich war am Anfang skeptisch und habe auch vor allen Dingen beim Specialized gedacht, mit 35 Newtonmeter geben die an, hat der Motor an Power, dass man da eigentlich nur das Mehrgewicht mit kompensiert und somit halt irgendwie den Berg trotzdem genauso hochrollt wie mit einem 14 Kilo Enduro. Das ist aber nicht so, das kann ich euch nach dem Test bestätigen. Man muss aber zum Beispiel sagen, dass man muss eine hohe Trittfrequenz zum Beispiel beim Levo fahren, was damit die volle Leistung irgendwie ausgeschöpft wird. Und ganz neu jetzt, das ist ja schon viel neuer als jetzt das Levo SL zum Beispiel, sind OBRIs und Rotwild mit dem RX 375 und dem RE 375. Das sind zwei Konzepte, die sind jetzt rausgekommen, nachdem Shimano den EP8-Motor vorgestellt hat. Und der EP8-Motor ist zum einen natürlich viel leichter geworden, oder der wiegt jetzt 2,6 Kilo. Der Mahle-Motor liegt um die 2 Kilo. Also klar, da geht es natürlich jetzt auch um Gewichtsoptimierung bei den Rädern, um noch leichter zu werden. Aber trotzdem bietet sich der Shimano-Motor natürlich an, um in so einem Light-E-Bike, ich weiß noch gar nicht richtig, wie ich das nennen soll, merkt ihr selber, ich sage immer E-Bike Light oder Light-E-Bikes oder Light-Rider, das muss ich noch finden, glaube ich.
Ja, SL steht wahrscheinlich auch für Superlight, oder weiß man das?
Ja, das steht in dem Fall wahrscheinlich für Superlight.
Also einfach SL oder MTBs.
Ja. Zur Erklärung noch, was Chris gerade gesagt hat, Mahle ist ein Automobilzulieferer aus Stuttgart und die haben zusammen mit Specialized den Motor für das Levo SL entwickelt. Steht offiziell gar nicht Mahle drauf, der nennt sich Specialized Motor irgendwas. Ich glaube Turbo SL oder so. Der wird aber von Mahle hergestellt. Super kleiner, richtig süßer kleiner Motor quasi, wiegt tatsächlich nur 2 Kilo. Hat dafür eben, wie gesagt, nur 35 Newtonmeter. Fährt sich sehr natürlich. Also wenn man, so wie Chris sagt, die entsprechende Trittfrequenz mitbringt, also damit eine 40er Trittfrequenz vor sich her zu tradeln, da kommt dann wenig, aber wenn man selber ein bisschen mitarbeitet, was ja auch gut ist, wollen wir ja auch schließlich, dann fährt er sich sehr harmonisch, sehr schön. Einzig mir, ich bräuchte noch einen Sounddesigner für den Motor. Der hört sich so ein bisschen an wie so ein kleiner Nähmaschinenmotor oder früher bei der Carrera-Bahn. Ja. Also so ein bisschen. Liegt aber natürlich auch daran, dass der halt so klein ist. Da fehlt, glaube ich, einfach so ein bisschen der Resonanzkörper.
Wobei ich bin ja nie Hochfrequenztreter. Und wenn ich E-Bike fahre, dann habe ich auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass dieses hohe Summen, ich immer denke, dass irgendwie ein Fliegenschwarm um mich rum unterwegs ist. Aber über was für eine Preisklasse reden wir denn bei diesen superleichten oder sehr leichten EMTBs?
Ja, Obea fängt jetzt, glaube ich, bei 6.000 Euro an. Also nochmal zurück, Obea kam dann und Rotwild kam jetzt mit dem EP8-Motor. Haben natürlich kleine Akkus. Specialized hat einen 320 Wattstunden Akku, Entschuldigung. Obea hat einen 360 Wattstunden Akku. Bei den beiden Bikes ist der Akku auch nicht entnehmbar. Das heißt, die haben nochmal Gewicht gespart durch das runde Unterrohr, wo man den Akku nicht entnehmen kann. Bei Specialized kann man es, wenn man den Motor ausbaut und so weiter, hinten rausziehen. Soll auch recht einfach sein. Rotwild hat einen 375 Wattstunden Akku. Den kann man sehr elegant entnehmen über so einen Druckknopf. Und was die beiden gemacht haben, die haben Rotwild und Orbea, die den Shimano-Motor verbaut haben, die haben das Drehmoment reduziert. Über ein zweites Profil, was man über die App programmieren kann, ist das möglich. Und so ist in der Boost-Version nicht mehr die vollen 85 Newtonmeter zur Verfügung bei Rotwild, sondern 62. In der Trail-Version 42. Und dann ist es auch in der Trail-Version, das haben wir jetzt auch im aktuellen Heft gemacht, in der 2021, da haben wir das Rotwild RX 75 mit dem Levo SL verglichen und in der Trail-Version, den Trail-Modus kann man auch gut mit dem Levo SL mitfahren.
Muss man vielleicht noch dazu sagen, dass man eben über diese Reduzierung des Drehmoments, sei es jetzt, ob das softwareseitig ist, wie bei dem Shimano-Motor oder einfach bauartbedingt, wie bei dem Specialized Mahle-Motor oder auch bei noch diversen anderen Anbietern, die es da jetzt auch noch so ein bisschen Fazua in den Markt gibt. Fazua zum Beispiel, genau.
Gar nicht vergessen.
Ja, das ist Teil des Konzeptes natürlich, um gleichzeitig dann wieder einen kleineren Akku zu verbauen. Und also ich weiß nicht, was ihr jetzt rausgefahren seid, Chris. Also wir haben in Südafrika tatsächlich Tagestouren von dicke über 1000 Höhenmeter, eher so um die 1500 Höhenmeter.
Mit Range-Extender?
Nee, ohne. Wir sind wirklich mit diesen 375 Wattstunden durchgekommen. War natürlich jetzt nicht kalt, das sowas reduziert ja immer. Wir sind auch nicht immer mit voller Power gefahren, sondern den Mahle Specialized Motor kann man über eine App auch sehr fein steuern, also dass man dem auch sagt, hey, du gibst bitte nur die volle Kraft, wenn ich auch selber voll reintritt. Und dann kommt man damit im Prinzip von der Reichweite mit diesen halbierten Akkus genauso weit wie mit einem dicken EMTB mit kompletten Akku oder mit großem 600er, 700er Akku. Aber man hat halt nur, man hat weniger Power. Also man muss einfach mehr selber dazu geben. Specialized hat das irgendwie ganz, ganz lustig in einer Anzeige oder in so einem Erklärblättchen gemacht, so, dass sie quasi sagen, so, das normale Stumpjumper, jetzt das klassische, nicht motorgetriebene Rad, das bist einmal du. Mit dem Levo SL, also mit dem kleinen Motor und dem kleinen Akku, das bist zweimal du. Und mit dem dicken Levo, also mit dem kräftigen Brose-Motor da drin mit 90 Newtonmeter, mit einem dicken 700er Akku, das bist viermal du. Also ist natürlich eine Spielerei, aber das veranschaulicht ganz schön, dass du mit diesen Lightbikes hast du quasi immer noch so das Doppelte an Kraft in deinen Beinen, was du ohne Motor hättest. Und mit einem richtig dicken E-Bike hast du halt dann nochmal das Doppelte.
Ja, wir werden zu dem Thema auch, Christian, ich darf dir da vorwegnehmen, noch einen Podcast im Programm haben, und zwar mit dem Clemens Oertel. Das ist ein freier Ingenieur, der sehr viel dazu erzählen kann, auch wie sich das, wie du gerade sagst, mit der Kraft verhält und wie das mit den Akkus sich verhält. Den findet ihr dann auch. Wo genau, Christian?
Ganz normal auf unserer Podcast-Seite des Mountainbike-Magazins. Wir zeigen ihn nächste Woche auf. Ab wann der verfügbar wird, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das verfolgt einfach unsere Seite, dann kriegt ihr da den entsprechenden Input auch dazu. Ja, genau.
Ist auf jeden Fall eins der spannendsten Themen momentan, wo wir auch viel drauf angesprochen werden. Also wir vermuten mal, da wird jetzt mehr und mehr kommen. Ob da jetzt 2021 wirklich viel vorgestellt wird, das kann man nicht sagen, aber es macht wirklich Sinn. Und wie gesagt, ich war am Anfang selbst skeptisch, und aber es fühlt sich an wie ein Enduro mit einem Motor, also wie ein Bio-Bike-Enduro mit einem Motor, und das macht echt Spaß.
Was vielleicht da aber auch noch wichtig ist, das wird das normale EMTB nicht verdrängen. Also nee. Das ist ja oft so, wenn neue Trends kommen, dann haben immer ganz viele Leute Angst, oh je, jetzt kommt wieder was Neues und dann wird es das andere nicht mehr geben, und ich mag aber doch lieber, ich will doch einen dicken Akku und ich will doch einen dicken Motor, was soll ich mit so einem kleinen, ja, wie gesagt, so einem Carrera-Bahn-Motor da drin. Ich glaube, die Musik spielt wirklich weiterhin beim Full-Size, also es gibt ja jetzt gerade schon wieder die verrücktesten Namensschöpfungen, also beim Full-Size EMTB, also dicker Motor, dicker Akku, da spielt weiter die Musik. Diese Light Rider, Light E-Ride, Light My Fire, whatever. also diese halben E-Bikes quasi, ja. Die sind ein Trend, ganz klar. Aber der Trend kommt jetzt noch nicht, der überschwemmt jetzt nicht den Markt, ganz im Gegenteil. Das ist jetzt auch erstmal eine spannende neue Spielart, weil sie vielleicht zum ersten Mal klassisches Mountainbike und E-Bike so ein bisschen miteinander verheiratet. Ob man das dann will, ob man das gut findet, ist wieder eine ganz andere Sache. Also ich kann mir auch vorstellen, also mir geht's selbst so ein bisschen so manchmal, dass ich sage so, okay, wenn ich E-Bike fahre, dann auch richtig. Dann will ich auch hier Boost rein, Turbo rein, volle Kanone. Und wenn ich nicht E-Bike fahre, dann auch richtig, dann fahre ich nämlich kein E-Bike.
Ja, dann meine Frage, die Frage stellte ich mir jetzt, Mountainbikes sind ja abartig teuer mittlerweile. Also wir sprechen da zum Teil, wenn man jetzt so ein Santa Cruz oder sowas, von 8.500 Euro. In der Liga spielen sich natürlich auch diese E-Bike-Light-Bikes ab. Das Evo SL in der Expert-Version liegt bei 9.500. Würdet ihr euch dann nicht sogar lieber ein Bike mit Motor kaufen, wenn es genauso geil fährt wie ein Bike ohne Motor?
Steile These, aber ich ich glaube, du hast vollkommen recht, ja. Also ich glaube, dass vor allen Dingen die breite Masse, die schon mal E-Bike gefahren ist, sich dann sagt, naja, das Rad ist so leicht, wenn der Akku jetzt irgendwie mal ausgereizt ist und leer, dann kann ich damit irgendwie auch noch einigermaßen manierlich wieder nach Hause pedalieren. Ich kann zwar nicht den Akku tauschen, wie du gesagt hast, zumindest bei manchen Modellen nicht. Das wird, glaube ich, eher den Hardcore-EMTB-Fahrer abschrecken, der sowieso mit einem extra Akku-Pack im Rucksack rumfährt und sich sagt, ist mir doch egal, wenn der Akku leer ist, packe ich einfach den zweiten rein. Aber klar, ich könnte mir schon vorstellen, dass das High-End-Segment dem ganz schön Konkurrenz macht, weil wenn ich mir überlege, ich kaufe mir ein Rad für 8.000 Euro mit oder ohne Motor, das ist aber nicht unbedingt jetzt ein klassisches EMTB-Brummerrad, dann kommen da, glaube ich, schon viele Leute ins Grübeln, ob sie nicht doch lieber das Rad mit dem kleineren Motor nehmen sollen.
Ja, und Fazua hat ja das Konzept, also um Fazua da gar nicht auszuschließen, die haben halt ein bisschen in den letzten Jahren wenig Neues gezeigt. Und Fazua verfolgt so ein Konzept, dann da kann man sogar den Motor samt Akku entnehmen, hat unten dann nur noch das geleichte Getriebe als quasi Tretlager drin und dann kann man das Rad auch komplett ohne Motor fahren.
Aber was für eine Übersetzung hat man dann?
Ja, relativ ganz normale Übersetzung. Also beim Fazua weiß ich jetzt gar nicht, das wird wahrscheinlich 32, 34 oder so vorne Kettenblatt haben und dann hinten 12 Gänge. Beim Specialized muss man sogar nochmal erwähnen, das hat vorne ein 30er Kettenblatt und fährt sich dann echt ziemlich leicht auch berghoch, wenn der Motor mal leer ist.
Das ist noch ein kleiner Vorteil tatsächlich bei den Light-E-Bikes. Also ich weiß nicht warum, aber mir ist es beim E-Bike dann doch auch schon mal häufig passiert, dass ich irgendwo im Wald stand und der Akku ist leer.
Das ist echt scheiße.
Klassische Schlamperei natürlich. Man steht 5 Minuten zu spät auf, am Abend hat man vergessen zu laden, morgens ist keine Zeit mehr. Man guckt auf den Akkustand, 15%, das wird noch reichen, um da und da hinzukommen. Und das macht das Ding halt schon am ersten Anstieg die Grätsche. Und dann so ein 24, 25 Kilo Bock, in der Ebene geht alles. Aber dann, wenn es dann wirklich ein Hügel kommt und man muss da irgendwie 100 Höhenmeter hoch, das ist natürlich abarztbescheiden. Mhm. Und da kann man, wenn man dann so ein 17 Kilo Rad hat, wo zudem die Motoren, sei es egal, ob es jetzt Shimano, Fazua oder Male, die können das eigentlich alle ganz gut, die sich relativ widerstandsfrei dann auch noch treten lassen, dann habe ich halt kein Problem, dann komme ich zumindest mal mit nach Hause. Weil ein 17 Kilo Rad ist klar, das ist jetzt auch nicht gerade, das ist dann kein Sprintstar im Vergleich zu einem 10 Kilo Race-Fully, aber das kriege ich natürlich nach Hause getreten.
Ja, und genau, um das Thema noch abzuschließen oder abzurunden, weil ich es vorhin schon erwähnt habe, Range Extender ist da. Es wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Und zwar sind Range Extender nochmal externe Akkus, die man zum Beispiel in Flaschenhalter reinsetzen kann mit 160 Wattstunden oder 240 Wattstunden Leistung. Die schließt man dann nochmal am Bike an und könnte damit dann halt auch seine große, ausgiebige Höhenmeterorgel machen. Also,
aber dann wird es wieder schwerer.
Dann wird es wieder schwerer, genau. Das ist nicht für den Everyday-Use.
Du hattest gerade gesagt, in den Flaschenhalter reinbauen. Wir hatten vorhin kurz angerissen, unter uns, bevor die Aufzeichnung begann. Es gibt irgendwie einen kleinen Trend bei Zubehör im Bereich Tools, die man irgendwie am Rad selbst mit sich führt. Da ist auch mit der Rahmenintegration Stichwort ja. Specialized SWAT wahrscheinlich damit gemeint.
Genau. Also SWAT ist ja ein ganz cooles Thema, was Specialized aufgebracht hat. Also es ist ja ein Marketingbegriff. Es geht eigentlich darum, dass unter dem Flaschenhalter nochmal ein Fach ist. Also man kann den Deckel wegnehmen und dort kann man Schlauch, Werkzeug, alles Mögliche reinstopfen. Das hat das Last Tavo zum Beispiel auch, optional kann man das dazu kaufen. Und Track hat es jetzt zum Beispiel auch.
Weil das auch witzig ist, dass ich ein Loch optional dazu kaufen kann, oder?
Ja. Kostet, glaube ich, sogar 500 Euro extra.
Ich hätte gern mein Fahrrad mit Loch. Ja. Nein, also man kauft natürlich das Fach und den Deckel und da steckt natürlich auch Know-how drin und schon gerechtfertigt und alles gut.
Ja, und Track hat es jetzt auch und sogar bei Alurahmen, beim Slash, beim neuen, hat sogar der Alurahmen ein Löchlein, um Sachen zu verstauen. Was bei Aluram immer ein bisschen komplizierter ist, weil man nicht einfach so die Lagen legen kann, sondern so ein Rohr ja gezogen wird und dann muss man es ausschneiden und schwächt man dann das Rohr etc. pp. Aber es gibt darüber hinaus, findet man jetzt immer wieder bei vielen Bikes unterm Oberrohr zwei Schrauben. Ich glaube, sie haben das gleiche Maß wie die Flaschenhalterschrauben, also vom Abstand her. Und dort kann man auch nochmal ein Tool befestigen, zum Beispiel von Topic mit Kartuschen oder mit Werkzeugen und so weiter. Das ist so ein Trend, der sich jetzt abzeichnet. On-Bike-Tools nennen die Amis das. Also man muss nicht mehr alles in den Rucksack reinpacken. Ich meine, viele fahren ja eh nicht mehr mit Rucksack, sondern nur mit so einer Hüfttasche. Und dann verstaut man halt diese Notfall-Kits am Rahmen direkt, was echt Sinn macht, finde ich.
Da gibt's noch ein paar Sachen, die sind ganz pfiffig. Da, also zum Beispiel statt der Lenker entstopfen, gibt's dann so kleine Tools, die dann im Lenker verschwinden. Das sind meistens so Tubeless-Kits, also Tubeless-Stopfen und so eine Tubeless-Nadel, womit man ein Loch im Reifen dann flicken kann. Oder von Giant und ich glaube noch von ein paar anderen Herstellern gibt's so ein Mini-Tool, das hat so eine Magnethalterung dran. Das kann man in die Hohlwelle der Kurbel reinstecken. Das wird dann da per Magnet gehalten und hält auch wirklich, also fällt nicht raus. Persönlich bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ist natürlich jetzt ein klassisches Erste-Welt-Problem, weil ich meine Räder ständig wechsle. Das heißt, ich fahre mal mit dem Enduro, ich fahre mal mit dem Trailbike, ich fahre mal mit dem E-Bike und ich vergesse immer, was für ein Tool habe ich jetzt in welchem Rad drin. Und ich überfordert mich hilflos, also völlig, deswegen habe ich lieber mein Zeugs im Rucksack und dann weiß ich, okay, ich habe einen Schlauch dabei, ich habe eine Pumpe dabei, ich habe so eine Box mit ganz vielen kleinen Schräubchen dabei. Bin da auch so ein bisschen nerdig, ich will immer alles Mögliche, was mir unterwegs passieren könnte, will für alles gewappnet sein und habe dadurch immer einen bleischweren Rucksack auf mit allen möglichen Reparaturgedöns drin. Aber diese Sachen am Rad zu verstecken, überfordert mich tatsächlich. Also ich habe es auch schon mal, jetzt kleine Anekdote irgendwie, das war tatsächlich, sind wir viel zu oft bei Specialized heute, war aber auch ein Stumpjumper, mit dem bin ich ein Jahr lang durch die Gegend gefahren und ich habe nach dem Jahr erst gemerkt, dass da im Steuerrohr vorne ein Mini-Tool drin war. Ich hatte immer zwei Mini-Tools mit eins in einem Rucksack und eins hatte ich die ganze Zeit unbemerkt dann im Fahrrad mit mir rumgefahren.
Also, ja, schönes Thema. Das wird heute der Specialized Podcast. Ich komme gleich auch noch auf was zu sprechen. Und zwar war ich auch auf der Präsentation damals, als das SWAT-System im Unterrohr relativ frisch vorgestellt wurde und da hatten sie auch erwähnt, dass einer der Entwickler in der Testphase in das Unterrohr ein Butterbrot gesteckt hatte. Und das hat er genauso wie du halt erst so quasi ein Jahr später wieder entdeckt. Dementsprechend war das natürlich dann nicht mehr so richtig essbar, aber Vintage irgendwie. Ja,
genau. Ja, ich meine, was man ja mal ganz kurz mal noch eben erwähnen muss, wegen Specialized, wir sind halt in einem Trend-Podcast gerade und man kann von Specialized ja halten, was man mag. Es gibt sicherlich auch Leute, die Firma einfach nicht mögen. Alles gut. Aber Specialized ist tatsächlich eine Marke, die einfach immer wieder mal Trends setzt.
Ja.
Das gehört bei denen so ein bisschen zur DNA. Da ist auch nicht immer alles toll. Natürlich nicht. Die haben mit Sicherheit auch schon mal mit ihren Rädern oder mit ihren Tools oder womit auch immer mal daneben gelegen. Aber es ist einfach eine Marke, die sich immer wieder traut, Dinge anders zu machen, neu zu machen. Und deswegen landet man, glaube ich, automatisch bei so einer Trend oder bei so einem Innovationsthema, landet man halt tatsächlich automatisch immer wieder so ein bisschen in Morgan Hill. Das ist der Stammsitz von
Specialized. Das passiert mir jetzt auch tatsächlich, wenn ich versuche, einen Mikrotrend in meinem Spezialgebiet, was ich für die Mountainbike beackere, auszumachen, nämlich den Bereich Zubehör, und zwar alles an Zubehör von Kopf bis Fuß. Da fällt tatsächlich auch wieder so ein bisschen der Name Specialized, nämlich bei dem Thema Sättel. Und da ist es auch so wie in anderen Bereichen, dass man für Löcher eine Menge Geld bezahlen kann. Nämlich da ist es eine neue Satteldeckentechnologie und zwar 3D-gedruckte Oberflächen. Ich glaube auch, dass irgendwie im Bereich Sättel die Evolution und die Suche nach neuen technischen Innovationen, die den Komfort steigern, das wird wahrscheinlich nie aufhören. Ich glaube, solange wir irgendwie Radfahren, wird der Sattel irgendwie ein Brennpunkt für Innovationen sein. Und da ist es zum
Brennpunkt buchstäblich, ja.
Genau. Da ist es zum Beispiel so, dass der S-Works Power Mirror, das ist ein relativ, also bislang immer sehr straffer Cross-Country-Sattel, relativ breit geschnitten, kurze Nase, große Aussparung, dass der auch aus dem 3D-Drucker seine neue Decke bekommt. Das ist, muss man sich so vorstellen, so ein bisschen wie so ein Molekülmodell. Also es sind lauter kleine Stege, die sich verstreben zu einem Konstrukt. Das sieht ein bisschen aus wie Fachwerk. Und das ist halt eine gummiartige Substanz. Und die wird halt im 3D-Drucker ausgekommen aus dem 3D-Drucker und stellt dann die Satteldecke dar, die auch Zonen optimiert, also für die gewissen Belastungsbereiche, wo jetzt die Sitzbeinhöcker und andere Geschichten liegen, da einen höheren Komfort darstellen soll.
Ist das so wie der Physik?
Genau, das wäre den, hätte genau. Ich jetzt auch noch genannt, der Physik Antares Evo. Das ist allerdings schon eher ein Straßensattel. Mhm. Aber die beiden haben die gleiche oder eine sehr ähnliche Technologie. Satteldecke ist komplett offen, besteht irgendwie überwiegend aus Löchern. Man muss mal gucken, wie das dann aussieht, wenn der sozusagen einmal komplett durch den Schlamm gezogen wurde. Ja. Wahrscheinlich kann man den ganz gut mit einem Hochdruckreiniger oder einer Bürste freischrubben. Aber da kriege ich auch demnächst mal ein Testmodell. Der Lukas Hoffmann, der fährt den Specialized-Sattel schon, ist hochbegeistert. Ich werde mir das auch mal unter den Popo schnallen und schauen, wie sich das fährt. Ja.
Aber wieder ein gutes Beispiel, ganz kurz zum Thema Specialized, will ich auch noch. Ich mag die Firma auch, keine Frage. Aber sie sind nicht immer die Ersten, die irgendwas vorstellen, sondern sie greifen es einfach irgendwann auf. Bei 29ers, beste Beispiel, das hat Gary Fischer in den Nullerjahren oder 99 irgendwann etablieren wollen, dann hat es Track nochmal versucht und dann sind schon viele wieder davon zurückgegangen und auf einmal hat Specialized gesagt, so, jetzt machen wir 29er und hat die Marketingmaschinerie angeschmissen und es ist erfolgreich geworden und natürlich, klar, da waren noch viele Aspekte wie modernere Geometrien haben da schon eine Rolle gespielt, aber so ähnlich ist es auch mit dem E-Light-Thema, das hat Focus ja vor Jahren schon gemacht, mit dem leichten Akku und dem Shimano-Motor war da auch unter 20 Kilo fast, aber ja, man muss auch bei Trends sehen, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür.
Ja, man muss dann, glaube ich, auch und halt auch so ein bisschen den langen Atem haben, weil, oder jetzt nochmal ein ganz gutes Beispiel. Das erste 29er von Specialized, zwar stammt ein paar Hardtail, das bin ich damals tatsächlich auch sehr früh gefahren, das war eine Katastrophe. das fuhr sich hundsmiserabel. Und dann hat Specialized ein bisschen später auch zum ersten Mal 29 Zoll im Enduro-Bereich etablieren wollen und das 29 Zoll Enduro damals, das war das erste 29 Zoll Enduro, alle haben immer gesagt, das geht gar nicht, Enduro mit 29 Zoll Rädern wird nie funktionieren. Das fuhr sich auch nicht toll, aber sie sind dran geblieben und sie haben weiterentwickelt und
das fand ich gut. Echt? Das war für große Leute.
Ich saß da gefühlt irgendwie 3 Meter über dem Boden.
Wenn man ein Wheelie oder so ein Manual gemacht hat, dachte man, oh Gott, jetzt gleich kann ich die Baumkronen erreichen.
Nein, aber das machen sie schon gut und das machen sie, natürlich klauen sie auch Ideen, Logo. Ja. Aber ich finde, auch das muss man.
Und sie floppen auch.
Können. Also man muss halt auch. Gerade beim Thema Trends, auch, ich glaube, wer da nur so in seiner Blase lebt und nur guckt, was so nach dem Motto, ich baue die schönsten Räder der Welt und was um mich rum passiert, das interessiert mich nicht, der wird da, glaube ich, scheitern. Und ich glaube, das ist auch schon so ein Merkmal der wirklich erfolgreichen Bike-Hersteller gerade. Das gibt es in Deutschland ja auch ganz viele, wie sei es Canyon, sei es Cube oder so. Die fahren jedes Rad, was da draußen auf dem Markt ist. Also wenn jetzt Specialized ein neues Dumpjumper rausbringt, dann kaufen die sich das Rad. Mhm. Und zwar Hersteller für Hersteller. Und dann sitzt da auch wirklich fast jeder Ingenieur mal drauf und guckt halt auch einfach, was haben die gut gemacht, was haben die weniger gut gemacht, was würde ich genauso machen, was würde ich besser machen, was habe ich bislang aber vielleicht auch immer schlechter gemacht. Und hey, cool, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und so setzt sich, ja, so funktioniert natürlich auch einfach in Entwicklung im Radbereich. Hm. Also da gibt's nicht das eine Superhirn, was alles erfindet, sondern Das ist schon auch so ein dynamischer Prozess.
Oder dass alles im Hinterzimmer vorher besprochen wurde und dann...
Und peng, dann ist es da.
Ja. Genau, peng ist da und jetzt müsst ihr es alle kaufen. Also so da wird auch jeder immer selber angehalten, auszuprobieren. Und was einem liegt, das halt da rein zu investieren und nicht, also jetzt an, ich spreche den Käufer an, also den Mountainbiker, und nicht jedem Trend zu folgen, das ist auch wichtig.
Ja, wir versuchen ja auch grundsätzlich mal Trends kritisch zu sehen, so wie ich das gerade bei den Light E-Bikes auch gesagt habe. Das ist für mich, ist es irgendwo ein Gamechanger. Ich wüsste aber für mich gar nicht persönlich, ob ich das haben will. Und die Frage muss sich einfach jeder stellen. Also keiner ist gezwungen, sich das zu kaufen, nur weil wir das jetzt toll finden. Ich war zum Beispiel auch beim Thema 27,5 Zoll war ich von Anfang an skeptisch. Hat mich nie so richtig angesprochen. Bin auch damals aus der Industrie von vielen gefragt worden, hey, ist es nicht genau das Richtige, genau die Mitte zwischen 26 und 29 Zoll, das muss doch funktionieren. Und wir haben immer gesagt, ach nee, komm Leute, jetzt haben wir doch gerade 29 Zoll so ein bisschen etabliert, jetzt lass doch bitte dabei bleiben. Naja, hat am Ende auch keiner auf mich gehört, aber egal. Es wird immer so sein, es werden immer neue Dinge kommen und man wird sie gut finden, man wird sie weniger gut finden. Vieles wird sich durchsetzen, andere Sachen werden sich auch nicht durchsetzen. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ich finde, wir haben so tolle Mountainbikes, da darf auch mal ein Flop dabei sein oder auch im Zubehörbereich. Das muss nicht immer alles perfekt sein. Also da leben wir ja auch ein bisschen von, dass wir auch mal zu Sachen sagen können, hey, die funktionieren einfach nicht. Ich hätte aber noch eine Frage auch nochmal zum Zubehörbereich, weil da fällt mir so ein bisschen gerade auf, dass sich dieser Trend immer schwerer da auch so ein bisschen durchsetzt. Also ich bin früher, glaube ich, noch Helme gefahren, die wogen keine 200 Gramm. Jetzt finde ich ja kaum noch einen, der unter 300 wiegt. Warum wird denn da alles schwerer? Und Schuhe, glaube ich, auch. So Race-Schuhe wiegen auch viel, viel mehr als früher.
Bei Race-Schuhen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also beim letzten Race-Schuh-Test war es so, dass da die Gewichtsspanne tatsächlich von knapp über 600 bis weit über 800 ging, was früher eher nicht der Fall gewesen wäre. Ich glaube, da ist es einfach so, viele Hersteller versuchen einfach super steif zu werden und auch wenn man Carbon verwendet, heißt es trotzdem, dass wenn man sehr, sehr steif sein will, man trotzdem sehr viel Material verbauen muss. Und ich könnte mir auch vorstellen, ohne jetzt Namen zu nennen, dass mancher Hersteller auch einfach sagt, du, wir machen da Carbon drauf, das ist ein Race-Schuh, und vielleicht auch ein bisschen vergessen, aufs Gewicht zu gucken. Ich glaube, das ist im Zubehörbereich, gibt es tatsächlich hier und da auch kleine Ausrutscher, weil es nicht so ist bei der Entwicklung eines Rahmens, dass da so endlos viel Geld erstmal in die Entwicklung fließt, bis das Ding dann auf den Markt kommt. Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass das oft der Fall ist. Aber was du bei den Helmen zum Beispiel ansprichst, ist eigentlich ein Trend, der hat angefangen mit dem Thema All-Mountain-Helme, also vergrößerter Helmschale. Das heißt also, die Helme sind im Nackenbereich weiter heruntergezogen. Das alleine macht schon mal ein Gewichtsplus von, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, das ist allerdings jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Wenn ich mich richtig erinnere, macht das mindestens 70 bis 80 Gramm aus, wenn man da hinten im Nackenbereich ein bisschen weiter runter geht. Und was natürlich dazu kommt, sind die neueren Technologien immer noch neuer, sind sie ja eigentlich nicht, sind ja auch schon 3, 4, 5 Jahre alt, zumindest im breiten Massenmarkt mit MIPS und Co., beziehungsweise auch alternativen Varianten oder Techniken, die jetzt nicht MIPS heißen, sondern Spinpads bei POC zum Beispiel oder viele andere Namen, eher ein bisschen nicht so bekannte Technologien, wo es um Silikonpads geht, um Runde, die in den Helm eingesetzt werden. Das alles macht natürlich auch Gewicht aus. Und wenn man sich früher so eine Cross-Country-Schale in die Hand genommen hat, die hat, sag ich mal, im Bereich von 220 bis 250 Gramm gelegen oder vielleicht auch knapp über 200, da kommt natürlich
Gewicht drauf. Ich hatte mal einen mit 195 Gramm.
Das war ein Limar bestimmt.
Keine Ahnung. Wunderbar leicht. Also, ja, aber bin ich denn jetzt mit so einem Trümmer auf dem Kopf, bin ich denn damit besser unterwegs? Also ich schwitze mehr, ich weiß nicht, krieg vielleicht mehr Nackenschmerzen, keine Ahnung. Was bringt mir das denn?
Also wenn du Nackenschmerzen bekommst, dann bist du damit natürlich nicht besser unterwegs, aber du bist auf jeden Fall sicherer unterwegs. Also so viel ist das ist auch völlig unbestritten. Da habe ich auch schon diverse Gespräche mit Prüfinstituten wie dem TÜV geführt, wo man letztlich die gesamte Aussage auch schon auf einen Satz runterbrechen kann und sagen kann, mehr Fläche ist mehr Schutz, Punkt. Das heißt also,
viel hilft viel.
Genau, genau. Und letztlich, ganz in der Theorie gesprochen, wäre sogar der sicherste Helm, den man tragen würde, ein Riesentrümmer. Rein theoretisch wäre der sogar wahrscheinlich aus Stahl, weil der einfach am stabilsten wäre. Aber das kann man natürlich nicht tragen. Dementsprechend muss man sich irgendwo zwischen einem riesigen Stahlhelm und einem ganz kleinen Fetzen Styropor am Kopf entscheiden. Und so geht man, sag ich mal, in den Bereich großer Styroporfetzen. Ja, wie du gesagt hast, die Helme sind schwerer geworden, sie sind aber tatsächlich auch sicherer geworden. Die Belüftung ist natürlich vor allem im Nackenbereich immer ein Thema. Wenn ich dort Abdeckung und Schutz haben will, bin ich auf einer Seite des Kopfes, die wenig Fahrtwind abbekommt. Dementsprechend ist es ein bisschen wie am Rücken auch beim Fahren, dass da auf der windabgewandten Seite natürlich mehr Schweiß entstehen kann. Das liegt nicht immer nur am Rucksack. Man kennt es irgendwie aus dem Sommer. Wenn man im Hochsommer vielleicht auch mal ohne Rucksack eine kurze Tour fährt, schwitzt man am Rücken trotzdem mehr als vorne, einfach weil weniger Luftzirkulation herrscht. Und dementsprechend ist es so, ja, die Helme haben den reinen Tragekomfort, der ist ein bisschen geringer, dafür sind sie aber auch sicherer. Und zum Beispiel Giro hat ja einen Helm auch im Programm, das ist der Aether MIPS, der zwei in sich verschiebbare Helmschalen hat. Das macht halt einfach mal, der liegt halt locker über 400 Gramm dann. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 430 oder so wiegt der in M. Ich habe hier einen liegen, aber ich habe ihn jetzt, das genaue Gewicht jetzt gerade nicht im Kopf und auf dem Kopf, haha. Aber das ist natürlich auch Gewicht. Und das ist natürlich Rotationsenergie. Also wir sprechen ja bei MIPS und Spinpads und anderen Systemen immer davon, dass die Rotationsenergie aufgefangen bzw. abgeglitten und absorbiert werden soll. Das ist natürlich dann sozusagen das Maximum oder die 3.0-Version, dass man einfach sagt, wir machen einfach mal zwei Helmschalen, die ineinander, gegeneinander gelagert sind. Der hat dann auch noch MIPS drin. Also hat man eigentlich, wenn man die Kopfhaut dann noch dazu rechnet, die ja auch noch ein bisschen Federweg von, sag ich mal, 1,5 oder 1 Zentimeter hat, wenn man da mal mit dem Finger drauf drückt und die so ein bisschen verschiebt, dann merkt man, dass die Kopfhaut auch so ein kleines MIPS-System für sich ist. Dann hat man letztlich drei Rotationsenergie schluckende Systeme am Kopf. Fragt man sich dann auch schon so ein bisschen, ist das denn dann nicht auch irgendwann schon zu viel?
Ja, nicht, dass sie sich gegenseitig aufheben.
Ja, also zumindest erzeugen sie einen deutlich größeren Weg. Also wenn man jetzt die äußere Helmschale, die ja Kontakt mit einem Hindernis oder einem mit dem Boden hat im schlimmsten Fall, wenn die sozusagen gegen die innere Helmschale sich verschiebt, dann das MIPS sich gegen die innere Helmschale verschiebt von innen und dann noch die Kopfhaut hinzukommt und dann nehmen wir nochmal einen Menschen irgendwie mit langen Haaren, dann ist natürlich die Gefahr, dass sowas vom Kopf gestreift werden kann, die ist
hast du nachher keinen Helm mehr an.
Die ist real, aber es ist immer so, all diese Systeme funktionieren natürlich nur vernünftig, wenn man den Helm auch sinnvoll auf den Kopf setzt. Wenn ich irgendwie mit einem baumelnden Kinngurt und viel zu lockerem Headring, das ist das, was man hinten am Kopf mit dem Drehring oder dem Schiebeverschluss verstellt, wenn das alles offen ist, dann wird mich das sowieso nicht schützen können. Aber ja, ich meine, klar, Helm ist ähnlich wie der Sattel auch so ein Punkt, wo viel Energie und Entwicklung passiert. Aber schauen wir mal, wo das hingeht. Es gibt aktuell keinen Normtest dafür, weil es keine definierte Norm für diese Rotationskräfte gibt. Vielleicht tut sich da noch was. Aber so wie ich aus den letzten Gesprächen mit TÜV zum Beispiel entnommen habe, ist da, ja, es ist schwierig. Also da müsste es eine gesetzgebende Norm geben, die das vorschreibt und dann gibt es auch einen entsprechenden Test. Solange das nicht der Fall ist, ist das alles so ein bisschen Pi mal Handkante. Aber schauen wir mal, was da noch passiert. Ansonsten, du hattest vorhin schon kurz angesprochen, Chris, die Hip-Bags, das ist jetzt auch kein ganz neuer Trend. Der wird aber bei uns jetzt neu im nächsten Heft, in der März-Ausgabe auch voraussichtlich behandelt. Also der Rucksack sozusagen einmal oben abgeschnitten, keine Schultergurte, sondern nur ein Gurt, den man sich um die Hüfte bindet. So ein bisschen wie früher in den 80ern. Da war das, glaube ich, mal bei Joggern total beliebt. Das haben halt jetzt auch viele Mountainbikers. Das ist ein Trend, der meines Wissens so ein bisschen aus den wärmeren USA-Bereichen kommt.
Dass man am Rücken halt nicht so schwitzt.
Ja. Was ich jetzt festgestellt habe beim Testen, ich werde gleich noch mehrere Testrunden drehen, aber das Problem ist, dass viele Jacken zum Beispiel, Winterjacken, genau auf Rucksäcke ausgelegt sind. Das heißt, die haben an der Rückseite, da wo sonst der Rucksack sitzt, sind die ziemlich offen. Und jetzt habe ich untenrum nur diesen Hüftgurt. Das heißt, es ist mir tatsächlich passiert, das ist nicht ausgedacht, an der Schulter und am oberen Rücken wird mir arschkalt, weil da einfach der Fahrtwind um den Körper gleitet und obenrum völlig auskühlt. Da muss man dann auch mal gucken, dass man eine entsprechende Jacke nimmt, die obenrum am Rücken auch dicht macht und schön winddicht ist. Ach so, genau, könnte ich auch noch ein Mikrotrend, der aber auch jetzt nicht so ganz neu ist, aber tatsächlich das wachsende EMTB-Segment führt auch dazu, dass Jacken wärmer, also dass zum Beispiel Winterjacken nochmal wärmer werden. Man hat beim E-Bike mehr Fahrtwind, man hat weniger Belastung, das heißt, man wird nicht so warm, hat aber mehr Fahrtwind. Dementsprechend sieht man auch immer mehr Hersteller, die auf das Primaloft-Material setzen, also eine Form von synthetischer Wattierung, die einen sehr hohen Wärme, also einen sehr hohen Isolationsgrad hat. Einigermaßen schwitzfrei ist, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man das Innenmaterial gestaltet, wenn das so dieses ganz glatte Zeug ist, dieses ganz glatte Nylon-Material, dann schwitzt man da auch sehr stark drin, aber das kann man auch, ich glaube, wir werden da im nächsten Jahr noch ein bisschen, oder spätestens im nächsten Winter noch ein paar neue Jacken sehen, die dann auch die so ein bisschen mehr auf den E-Biker abzielen. Genau.
Macht Sinn, ja.
Ja. Ja, André, du hast es vorhin gesagt, oder Chris, für die Innovation ist auch immer Timing und der richtige Zeitpunkt ein entscheidendes Kriterium. Ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort gewesen. Ich bin dann noch ins Zubehör abgeschweift. Ganz kurze Frage noch. Kann man irgendwie Stimmen aus der Industrie wahrnehmen, die sagen, man hat sich ja umgeschaut, alle Leute fahren Rad, jeder will ein Rad haben, Lieferprobleme. Haben die Hersteller im nächsten Jahr da schon, konnten die vorsorgen, dass man im nächsten Jahr, wenn man sich ein neues Rad kaufen will, dann nicht so lange darauf warten muss? Oder was habt ihr da, ja. Habt ihr da schon was gehört in der Richtung?
Also es wird wahrscheinlich keinen Hersteller geben, der uns gegenüber sagen wird, übrigens, ich habe im nächsten Jahr Lieferprobleme. Also das wird keiner sagen. Natürlich wird auch jeder Radhersteller bestrebt sein, die Nachfrage zu befriedigen, ganz klar. Die Lager sind leer aktuell. Das Jahr 2020 war, was den Radverkauf anging, natürlich ein exzellentes durch Corona, durch Lockdown und das heißt, so was es sonst noch oft gab, dass man jetzt noch irgendwie zum reduzierten Preis noch irgendwie was erwischen konnte, das ist natürlich passé. Ich glaube, dass die Industrie versucht oder dass die Industrie davon ausgeht, dass dieser Radboom im nächsten Jahr zumindest anhalten wird. Das heißt, dass eine große Nachfrage da sein wird. Man wird versuchen, diese Nachfrage zu befriedigen, aber das ist teilweise auch ganz schwer vorhersehbar, weil so ein bisschen anders als in der Autoindustrie ist die Radindustrie natürlich auch sehr stark von einigen wenigen Zulieferern abhängig. Also ganz banales Beispiel. ohne dass das jetzt eher, also wirklich nur ein Beispiel, stimmt jetzt nicht, also es gibt da bei denen jetzt keine Lieferprobleme, aber wenn jetzt zum Beispiel Shimano kein XT-Schaltwerk mehr liefern kann, aus welchen Gründen auch immer, weil die Produktion wegen Corona gestoppt werden musste, weil die Nachfrage einfach zu groß ist und ich habe an meinem Rad ein Shimano XT-Schaltwerk, dann habe ich halt ein Problem. Dann kann ich dieses Rad nicht ausliefern. Ich muss dann versuchen, vielleicht noch ganz schnell umzuzwitchen auf ein anderes Schaltwerk. Dann ist aber der Katalog falsch gedruckt oder so. Mhm. Und das ist wohl das, was wir so ein bisschen gerade raushören, dass es in der Radindustrie oder bei den Bike-Herstellern so ein bisschen die Sorge herrscht, dass die Zulieferer alle nicht ganz hinterherkommen. Dass Fox nicht genug Gabeln produzieren kann, RockShox nicht genug Dämpfer produzieren kann, Shimano nicht genug Schaltwerke, Schwalbe nicht genug Reifen und so weiter und so fort. Da hängt einfach ganz viel miteinander zusammen. Und sobald da einer von denen, wie gesagt, es geht wirklich bis hin zum Reifen oder bis hin zum Schlauch. Also wenn dir irgendein Bauteil fehlt, kriegst du dieses Rad nicht zusammen. Hm. Und da herrscht so ein bisschen die Sorge gerade, dass das passieren könnte, weil natürlich, ich meine, der asiatische Bereich oder Asien hat ja dann das ganze Corona-Thema doch ganz gut am Ende gemanagt und die Produktionen laufen da schon lange wieder. Aber zwischendurch stand halt in Asien auch ja quasi jede Produktionsstraße still. Und wenn das über 2 Monate passiert, so wie es passiert ist, dann brauchst du einfach diese Zeit auch, um das wieder aufzuholen. Also wenn 2 Monate lang irgendwo in Taiwan kein Reifen produziert wurde, dann muss das erstmal wieder hinterherkommen. Hm. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum es, damit können wir das Thema Neuheiten und Trends wahrscheinlich dann auch wirklich abschließen, warum es im klassischen Mountainbike-Bereich dann vielleicht doch nicht ganz so viele neue Trends für 2021 gibt. Weil die Kapazitäten vielleicht gar nicht da waren, um wirklich tolle neue Dinge zu entwickeln, sondern weil einfach eher bei den, gerade jetzt so Herstellern von Gabeln, da war, glaube ich, jetzt auch eher mal der Fokus drauf, wow, da passiert was, wir müssen diese Nachfrage jetzt irgendwie in den Griff bekommen. Hm.
Wunderbares Schlusswort. Auf jeden Fall können wir festhalten, 2021 wird in jeder Hinsicht spannend. Wir haben ein paar richtig spannende Trends herausfischen können und identifizieren können. Die Frage der Lieferschwierigkeiten oder Möglichkeiten steht im Raum. Wenn ihr euch ein Rad kaufen wollt, nutzt vielleicht schon mal die Weihnachtsfeiertage, um ein bisschen zu stöbern, damit ihr frühzeitig beim Händler eures Vertrauens da eine Anmeldung machen könnt. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps. Danke euch fürs Zuhören. Bleibt uns weiterhin verbunden über die einschlägigen Social Media Kanäle, Facebook, Instagram und Co. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Auch wenn ihr euch nicht gefallen habt, könnt ihr euch gerne da äußern. Ja, bis dahin, kauft unser Heft, wenn ihr es am Kiosk entdeckt. Ansonsten bestellt es euch per Abo in den Briefkasten und bleibt uns weiterhin verbunden und gewogen. Wir verabschieden uns und sagen, alles ist fahrbar. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.